You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Willkommen zu den Antifa-Nachrichten am 9.02.2023. Wir beginnen dieses Format wie jede Woche mit aktuellen Kurzmeldungen. Außerdem beschäftigen wir uns heute im Besonderen mit dem Putschversuch in Brasilien am 8. Januar diesen Jahres, der auch einige Konsequenzen für die antifaschistische Arbeit hier in Deutschland haben dürfte. Und ganz am Ende haben wir natürlich auch noch Veranstaltungshinweise, bei denen ihr euch persönlich gegen Faschismus und rechtes Gedankengut einsetzen könnt. Nun zu den Kurzmeldungen. EinwohnerInnen und AfD protestierten am Sonntag gegen eine geplante Geflüchtetenunterkunft in Leipzig-Stötteritz. Die Leipziger Volkszeitung berichtet, dass sich am vergangenen Sonntag, den 5.2., etwa 100 EinwohnerInnen gegen eine geplante Geflüchtetenunterkunft versammelt haben. Der Protest sei von der AfD organisiert worden. Die Initiative Stötteritz steht auf rief zu einem Gegenprotest auf. Etwa 80 Menschen folgten diesem Aufruf und beteiligten sich lautstark am Gegenprotest. Die Unterkunft soll Zuflucht für etwa 330 Geflüchtete bieten. Die Planung der Unterkunft wird weiter fortgesetzt. Heute traf Ministerpräsident Kretschmann Betroffene des radikalen Erlasses. So ist es in einem Artikel des Südwestrundfunks zu entnehmen. Was dabei besprochen wurde, ist allerdings noch unbekannt. In einem offenen Brief vom Januar äußerte Kretschmann Bedauern für die Personen, die zu Unrecht unter Verdacht geraten seien und durch den Erlass von 1972 Berufsverbote wegen ihrer vermeintlich radikalen Gesinnung erhalten haben. Darauf reagierte die Initiativgruppe gegen den radikalen Erlass und Berufsverbote Baden-Württemberg mit gemischten Gefühlen. Man erkenne das positive Signal an, fordere allerdings weiterhin eine explizite Entschuldigung, Rehabilitierung und Entschädigung. Nach Angabe der TAZ war Ministerpräsident Kretschmann selbst beinahe von einem Berufsverbot durch den radikalen Erlass betroffen. Ein führender Dortmunder Rechtsextremer wurde letzte Woche zu einer Haftstrafe verurteilt. Die Polizei Dortmund berichtet, dass am 3. Februar der bekannte Dortmunder Neonazi Sascha Krolzig vom Landgericht Dortmund zu einem Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt wurde. Sascha Krolzig ist Vorsitzender des NPD-Kreisverbands Dortmund, wo sich die Kleinstpartei Die Rechte seit neuestem organisiert. Er steckt außerdem hinter der zweimonatlichen rechten Zeitschrift NS Heute und betreibt den Sturmzeichen Verlag und Versand. Krolzig wurde als presserechtlich Verantwortlicher von NS Heute wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung in mehreren Ausgaben verurteilt. Am Anfang diesen Jahres, am 8. Januar, versuchten Rechte in Brasilien, den Sitz des Parlaments, der Regierung und des obersten Gerichts zu stürmen. Über einen Versuch ging es glücklicherweise nicht hinaus. Die erhoffte Unterstützung des Militärs und der Polizei, die daraus einen Putsch gemacht hätten, ist, na Gott sei Dank, ausgeblieben. Warum das so ist und welche Schlüsse daraus gezogen werden können, damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Los geht's also mit einer kurzen Zusammenfassung der Ereignisse.
Es hat seit längerer Zeit ein Protestcamp gegeben in der Hauptstadt Brasilia. Dort haben sich die AnhängerInnen von Bolsonaro versammelt. Die haben eigentlich seit Wochen zu dem großen Sturm auf Brasilia aufgerufen.
Und dieses Camp ist dann in der ersten Januarwoche ergänzt worden durch etwa 4000 Bolsonaro-Anhänger, die mit Bussen aus verschiedenen Landesteilen in die Hauptstadt gebracht worden sind.
Im Laufe des Tages, am Nachmittag, haben sich tausende AnhängerInnen von Bolsonaro zusammengefunden und haben den Kongress, den obersten Gerichtshof und auch weitere Regierungsgebäude gestürmt.
Und die Polizei war nicht fähig oder unwillens, diese Randale zu unterbinden.
Haben sie einfach passieren lassen, haben zum Teil sogar Selfies mit denen gemacht.
Und was dann passiert ist, ist, dass Lula letztendlich die Bundesstreitkräfte in die Hauptstadt entsandt hat, um für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Und das ist dann auch geschehen. Die Streitkräfte haben Ordnung in Brasilia in den Gebäuden wiederhergestellt und haben dann auch, als sie eingegriffen haben, die Randale relativ schnell beendet.
Die Ordnung ist wiederhergestellt. Das ist die erleichterte Feststellung gewesen, nachdem am 8. Januar in Brasilien rechte Demonstrierende den Sitz der Regierung in Brasilia gestürmt hatten. Ein rechter Putsch, der Jair Bolsonaro wieder an die Macht bringen wollte, konnte durch das Eingreifen der Ordnungsmacht verhindert werden. Die Parallelen zu dem Sturm auf das Kapitol in der USA am 6. Januar im Jahr 2021 werden immer wieder thematisiert.
Es stimmt natürlich, es gibt große Parallelen zwischen dem, dem Putschversuch oder den Protesten, dem Sturm auf das Kapitol in den Vereinigten Staaten 2021 und dem Sturm auf die Institutionen in Brasilia 2023. Es gibt auch einige Unterschiede, unter anderem, dass während der Angriff auf die Institution in Brasilia fand an einem Sonntag statt, keine Sitzungen stattgefunden haben. Dementsprechend gab es keine unmittelbare Gefahr für das Leib und Leben von Politikern. Ich glaube aber, was sich festhalten lässt, ist, dass Rechtspopulisten, Antidemokraten weltweit sich natürlich 2021 angeschaut haben, was in den USA passiert ist, gesehen haben, dass das nicht erfolgreich war. Es war ja nicht möglich gewesen, Trump im Amt zu halten und dementsprechend da dann Anpassungen vorgenommen haben und dass in Brasilia jetzt ein neuer Testballon war, um zu schauen, ob es mit einigen Abwandlungen möglich ist, Bolsonaro im Amt zu haben. Und ich gehe davon aus, dass wir leider auch in Zukunft in einigen Demokratien weltweit ähnliche Versuche sehen werden wie in Washington und in Brasilia.
Das ist die Prognose von Fabio Best. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Eben, dass es weitere Versuche geben kann, von der organisierten Rechten sich an der Macht zu halten oder diese zu ergreifen, wirft die Frage auf, wie antifaschistische Politik damit umgehen kann. Was sich in Brasilien abzeichnet, ist die Fortsetzung einer schon bekannten neurechten Koalition aus verschiedenen Fraktionen, die Lösungen für die drängenden Probleme im Land versprechen. Die Bewegung zieht sich durch viele Bevölkerungsschichten, organisiert sich viel im Internet, aber ist auch auf der Straße präsent. Häufig folgt sie einer zentralen Figur wie Trump in der USA oder eben Bolsonaro in Brasilien. Menschen aus den Sicherheitskräften, Kleinunternehmende und christliche FundamentalistInnen, so beschreibt der Journalist Niklas Franzen, welche Anhänger des Bolsonarismus in der Bewegung zusammenkommen. Ideologisch sieht er dabei eine Handvoll vereinender Komponente.
Eine tiefe Verschwörungserzählung, dass man sich wähnt als Opfer eines Systems, das es dann zum Teil irgendwie die Machtelite, es dann auch zum Teil antisemitische Konnotationen gibt, zum Teil ist das irgendwie eine kommunistische Verschwörung, eine tief wertkonservative Einstellung, also da sind auch die christlich-fundamentalistischen Elemente zentral, aber auch der Militarismus ist eine ganz wichtige Rolle und da sind auch wieder die Kontakte zu den Sicherheitskräften zu nennen. Also ich glaube, dass da kommen ganz verschiedene rechtsextreme Ideologien und Positionen zusammen. Und ich glaube, das macht gerade irgendwie auch den Bolsonarismus aus, dass es nicht eine festgelegte Ideologie ist, sondern dass da ganz verschiedene Positionen zusammenkommen. Und ich glaube, das macht es auch gerade so gefährlich und für die AnhängerInnen oder auch für viele BrasilianerInnen auch gerade so attraktiv, dass sich da viele Leute einfach wiederfinden können. Aber ich glaube, so die Klammer ist so ein bisschen die Vorstellung, dass es irgendwie etwas schief läuft. Das wird dann oft einem System oder einem Establishment zugeschoben, dass es jemand braucht mit Stärke oder mit Ordnung, der wieder aufräumt. Also das ist so der klassische Populismus. Und dann kommen natürlich nochmal Spezifika aus Brasilien hinzu, wie irgendwie der Rassismus, der natürlich sehr prägend ist in der brasilianischen Geschichte, die nicht aufgearbeitete Militärdiktatur. Das unterscheidet sich dann in den jeweiligen Ländern immer so ein bisschen. Aber ich glaube, so Grundelemente von solchen Bewegungen wie dem Trumpismus und dem Bolsonarismus sind halt so ein tiefes Misstrauen eines vermeintlichen Systems, was gegen sie steht und sich auch diese konstante Stilisierung als Opfer.
Die Parallelen sind offensichtlich zum Trumpismus in der USA, aber auch zur Bewegung der sogenannten Querdenker in der Bundesrepublik Deutschland. Strategien gegen Populismus und gegen Verschwörungsglauben braucht es also, um dieser rechten Gefahr zu begegnen, die, wenn sie erst an der Macht ist, rassistische und sexistische Gewalt und noch stärkere kapitalistische Ausbeutung vorantreibt und vorantreiben wird. Festzuhalten ist also, ein verschwörungszentriertes Narrativ mobilisiert weiterhin viele soziale Gruppen und Akteure. Die konkreten sozialen Gruppen und Akteure, die sich dabei hinter den Bolsonarismus vereinen, beschreibt Christian Rousseau, der beim Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika für den Politikdialog zwischen Brasilien und Deutschland mit dem Schwerpunkt Menschenrechte zuständig ist.
die großen drei Bs, die Bala, Biblia und Boy-Fraktionen. Also Bala könnte man als Kugelfraktion, Biblia als die Kirchenfraktion und Boy als die Kuhfraktion oder Blei, Bibel, Bulle. Also diese Fraktionen der Großfarmer, die Fraktionen der Waffennarren und Waffenliebhaber und der Sportschützen als auch die ganzen Evangelikalen. Die sind ein großes Problem, die stellen einen großen Machtsektor dar. Die einen sehr konservativen Machtsektor, und man hat jetzt bei den Protesten am 8. Januar, da hat man gesehen, die Finanziers dahinter sind überwiegend das Agro-Negocio, das Agro-Business behalten wird. Aber diese drei Bs, das sind die gefährlichen Strukturen. Und bei der Bala-Fraktion, also der Kugelfraktion, spielt das Militär und vor allem die Militärpolizei noch eine sehr unrühmliche Rolle, was man noch abwarten muss, wie sich das weiterentwickelt, die Konflikte zwischen der aktuell gewählten Regierung und den Militärs.
Die Rolle des Militärs und der Polizei war am 8. Januar in Brasilien zentral. Ohne Komplizenschaft des Sicherheitschefs der Hauptstadt Brasilia, ein Bolsonarist, und des Gouverneurs, aber auch der eingesetzten PolizistInnen vor Ort, wäre solch eine Demonstration brutal auseinandergetrieben worden. Es ist offensichtlich, dass die Anhänger Bolsonaros darauf setzten, dass das Militär sie unterstützen würde und aus der Revolte in Brasilia einen richtigen Putsch machen würde. Ohne Fraktionen in Militär und Polizei, die Lulas Befehlen folgten, wären sie nicht doch noch verhaftet worden. Am Ende hing der Ausgang an der Frage, ob die Staatsgewalt gegenüber dem ehemaligen oder der aktuellen Regierung loyal bleiben wird. Auch in den USA waren ähnliche Verhaltensweisen der Polizei zu beobachten. Eben weil Rechte in den Institutionen die staatliche Reaktion mitbestimmen, kann und darf antifaschistische Politik sich nicht auf den Staat verlassen und muss einen eigenen Umgang mit solchen Situationen finden. Diese Erkenntnis muss weitergetragen werden. Egal wie sehr im Nachgang der Ereignisse in Brasilien die Verlässlichkeit des Rechtsstaats von bürgerlichen Demokraten gelobt wird. Denn tatsächlich, die Reaktion des Rechtsstaats in Brasilien ist schneller und stärker als 2 Jahre zuvor in der USA, wie aus der Schilderung des Journalisten Niklas Franzen hervorgeht.
Es gab im Nachhinein dieses Sturmes auf Brasilia, gab es Festnahmen. Also ich würde schon sagen, dass der Rechtsstaat mit voller Härte zurückgeschlagen hat. Ob die Hintermänner jetzt schon gefasst sind, kann man noch nicht genau sagen. Also es sieht wohl so aus, als würde es reiche AuftraggeberInnen geben, die zum Teil dem Agrobusiness nahestehen sollen, die Anreisen und zum Teil auch die Proteste finanziert haben sollen. Aber das ist alles noch nicht genau geklärt. Es hat dort auch Ermittlungen in mehr als 10 Bundesstaaten gegeben. Aber was da jetzt genau bei rauskommt, kann man noch nicht sagen. Dafür ist es noch zu früh. Also die Ermittlungen laufen noch. Aber es ist wohl so, dass es nicht einfach ein spontaner Auflauf war, dass es schon von längerer Hand geplant war. Inwieweit das jetzt auch in Kreise der ehemaligen Regierung und auch zu Bolsonaro geht, kann man nicht genau sagen. Bolsonaro hat sich zaghaft von diesen Ausschreitungen distanziert. Aber natürlich hat Bolsonaro eine große Mitschuld daran, dass überhaupt die Situation so eskalieren konnte. Bolsonaro hat in seiner Amtszeit immer wieder gegen die demokratischen Institutionen gehetzt, auch immer wieder genau zu solchen Gewalttaten aufgerufen. Er hat JournalistInnen beleidigt. Im Prinzip hat er genau das ausgegeben, was jetzt am 8. Januar dann so eskaliert ist.
Dieser Putschversuch ist erstmal gescheitert. Doch der Kampf um die politische Macht in Brasilien ist noch nicht vorbei. Fabio Best, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Politikwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, sieht auch die Möglichkeit, dass es zu politischen Attentaten kommen könnte.
Anders sieht es ein Stück weit aus, was Attentatsversuche angeht. Attentatsversuche sind in Brasilien leider keine Seltenheit. Gerade in den letzten 10 Jahren haben sich zahlreiche Attentatsversuche vor allem auf Kommunalpolitiker, auf Lokalpolitiker ereignet. Es sind zahlreiche Politiker auch dabei umgekommen. Ich glaube, dass der Sicherheitsapparat in der Lage ist, den Präsidenten Brasiliens zu schützen, und würde auch davon ausgehen, dass das gelingt.
Gerade, dass in diesem Fall ganz klar die Inspiration auch vom Sturm auf das Kapitol in der USA gekommen ist, beweist auch, wie die Rechte sich international vernetzt und von den Erfahrungen in anderen Ländern lernt, wie der Journalist Niklas Franzen betont. Er sieht auch, dass solche Ereignisse zur weiteren Radikalisierung der Bewegung dienen.
Durch den Sturm auf das Regierungsviertel in Brasilia haben sich Teile der bolsonaristischen Szene auch wirklich selbst ins Ausgeschossen. Es hat eine sehr scharfe Distanzierung gegeben von der brasilianischen Zivilgesellschaft, auch von den Medien und auch von den wirklich demokratischen Institutionen. Insgesamt hat sich das so seit der Wahl eigentlich, es ist fast schon Usus geworden, dass die großen Medien die Proteste der Bolsonaristen fast vollständig ignorieren. Also es hat im ganzen Land Proteste und Blockaden gegeben. Irgendwann hat aber fast schon sowas wie ein Medienboykott eingesetzt. Das führt dazu, dass natürlich diese Gruppen viel weniger Aufmerksamkeit bekommen, was jetzt die Gesamtgesellschaft angeht. aber natürlich innerhalb ihrer Blase, wo man sowieso die traditionellen bürgerlichen Medien nicht mehr konsumiert, kommt das natürlich nicht an. Man wähnt sich natürlich immer noch auf der richtigen Seite. Man denkt, man repräsentiert die Mehrheit der brasilianischen Bevölkerung. Man ist irgendwie wahrer Vollstrecker des Volkswillens. Und ja, Teile dieser bolsonaristischen Szene driften einfach auch immer mehr ab. Ja, in so rechtsradikale Paralleluniversen. Also an die ist kaum noch ranzukommen, weil die sich eben komplett abgeschottet haben. Also es ist jetzt wirklich die Befürchtung, jetzt auch durch die Ereignisse am 8. Januar, dass sich diese Szene weiter radikalisiert und dass auch noch mit weiterer Gewalt zu rechnen ist.
Eine weitere Radikalisierung also, die auch direkte politische Gewalt gegen Menschen als legitimes Mittel ansieht. Das überrascht natürlich kaum. Aber die Bereitschaft auch zum bewaffneten Putsch muss bei der Frage antifaschistischer Gegenwehr berücksichtigt werden. In der Bundesrepublik Deutschland sind in den letzten 2 Monaten 2 Gruppierungen aufgeflogen, die jeweils ihren eigenen Putsch planten. Vor diesem Hintergrund überrascht vielleicht die Einschätzung von Fabio Best, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz, zur Gefahr eines solchen Putschversuchs in Europa.
Ich glaube, dass in Europa die Gefahr eines Putsches relativ gering ist. Also ich glaube nicht, dass wir in den nächsten Jahren ähnliche Zustände wie in den Vereinigten Staaten oder in Brasilien zu erwarten haben, weder in Deutschland noch in anderen Ländern Europas. Ich glaube, dass bei uns die Rechtsstaatlichkeit viel, viel stärker im Sattel sitzt und auch der gesellschaftliche Konsens, Wahlen zu akzeptieren, die Neutralität der Wahl und das Wahlergebnis eben anzuerkennen, viel, viel höher sind. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass wir ähnliche Bewegungen hier in Deutschland oder anderswo in Europa zu erwarten haben. Gleichwohl, wir hatten ja auch so einen Mini-Sturm auf das Kapitol bzw. auf die Institutionen in Deutschland. Wir erinnern uns an die Corona-Proteste, bei denen dann auch versucht wurde, der Bundestag zu stürmen. Im Vergleich zu den Vereinigten Staaten, zu Brasilien, ging das Ganze noch relativ friedlich ab. Aber auch das war ein sehr, sehr unschönes Bild, was durch die Welt gegeistert ist. Dennoch glaube ich nicht, dass wir hier in Deutschland, in anderen Ländern der EU oder Europa, in den nächsten Jahren von ähnlichen Ereignissen eingeholt werden.
Es bleibt zu hoffen, dass er Recht behält. Und für AntifaschistInnen ergibt sich daraus die Frage, wie solch eine Gefahr begegnet werden kann. Aus den Ereignissen in Brasilien gibt es dementsprechend 3 Schlüsse, die gezogen werden können. Es bedarf einer bewussten Konfrontation und antifaschistischen Intervention gegen Verschwörungserzählungen und autoritäre Lösungsvorschläge für die aktuellen sozialen und ökonomischen Krisen. Eine Kritik ohne entsprechende Gegenvorschläge und Handlungsoptionen reicht nicht aus. Außerdem gilt es nicht, auf den Staat zu vertrauen, sondern antifaschistische Politik als soziale und kollektive Grundlage unseres Zusammenlebens zu verankern. Die voranschreitende Militarisierung, aber auch der Ruf nach Sicherheit durch den Rechtsstaat muss aktiv entgegengewirkt werden. Denn gerade diese Machtapparate folgen den Befehlen ihrer Führer, die nur in den seltensten Fällen und meist eher zufällig sich antifaschistisch engagieren. Gleichzeitig ist natürlich auch der Druck als Zivilgesellschaft auf die bestehende parlamentarische Demokratie notwendig, mit dem der Raum einer emanzipatorischen Bewegung erhalten oder gar vergrößert werden kann. Sowohl innerhalb des jeweiligen Staates, in dem man sich befindet, aber auch internationalistisch als Ausdruck der Solidarität. Gerade die Politik der Bundesrepublik Deutschland bietet viele Anknüpfungspunkte für soziale Kämpfe, mit denen gezielt auch emanzipatorische Bewegungen in Brasilien unterstützt werden können in ihrem Kampf für ein gutes Leben für alle. Einige Themenfelder dazu liegen für Christian Rousseau auf der Hand. Er ist beim Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile Lateinamerika für den Politikdialog zwischen Brasilien und Deutschland mit dem Schwerpunkt Menschenrechte zuständig.
Gleichzeitig dürfen wir auf keinen Fall dieses EU-Mercosur-Abkommen unterzeichnen, was ja Scholz, der jetzt dieses Wochenende nach Brasilien reist, auch bei ihm ganz hoch auf der Agenda sitzt und leider Gottes bei Lula auch. Die wollen anscheinend offensichtlich alle nachverhandeln. Wir glauben aber nicht an diese vermeintlichen Zusatzklauseln, die dann irgendwie eine Durchsetzbarkeit im Bereich von Klimaschutz, Regenwaldschutz und auch Menschenrechtsschutz machen, sondern wir glauben eher, so ein Vertrag kann nur ein falscher sein und man muss eher auch an unsere Mitverantwortung hierzulande denken. Also ein Großteil an die 50% des Sojamehls, das Brasilien exportiert, kommt in die Europäische Union, landet hier in unseren Tiermastfabriken. Wir haben also eine direkte Mitschuld. Es gab vor 2 Jahren die Untersuchung, da kam raus, dass ungefähr 20% allen importierten verarbeiteten Sojamehls, das nach Deutschland kommt, aus Brasilien, 20% davon steht im direkten Zusammenhang mit illegaler Waldrodung. Das gleiche Zahlen, ungefähr 20% betrifft auch den Bereich Rindfleisch etc. Das Eisenerz, über 50% des deutschen Eisenerzes, was wir hier importieren für unsere Stahlindustrie, jetzt mit dem Krieg Russlands in der Ukraine bestimmt noch mehr, stammt auch aus Brasilien unter enormen Umweltkosten, unter enormen Menschenrechtsverletzungen. Jetzt am 25. Januar war der 4. Jahrestag des Dammbruchs von Brumadinho. Es gibt sehr eine große Bandbreite an auch Wirtschaftsbeziehungen, wo wir unsere Mitverantwortung tragen und wo es wichtig ist, dass wir die Mitverantwortung hier identifizieren und gemeinsam mit den sozialen Bewegungen Brasiliens diese Mitverantwortung denunzieren und dagegen ankämpfen.
Das soweit ein Überblick über die Hintergründe, Folgen und auch die Konsequenzen des versuchten Putsches am 8. Januar dieses Jahres in Brasilien. Aus dem Putschversuch ergeben sich also auch Aktionsfelder für antifaschistische Politik hier in Deutschland. Ob es zu weiteren Nachahmungen kommen wird, bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Sich zu informieren über rechte Mobilisierung bleibt also ein wichtiger Bestandteil antifaschistischer Arbeit. Faschismus tötet. Das kann man einfach mal so dahingestellt lassen, glaube ich. Jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, an die Opfer rechter Gewalt zu erinnern.
Wir erinnern an Karl Horvath, Erwin Horvath, Peter Sarkozy, geborener Horvath, und Josef Simon, geborener Nardei. Sie wurden am 4.2.1995 kurz vor Mitternacht durch einen antiziganistischen Bombenanschlag eines Rechtsterroristen ermordet. Die Bewohner der Roma-Siedlung in Oberwacht in Österreich bekamen längere Zeit Drohanrufe. Einige BewohnerInnen glaubten, verdächtige Personen und Fahrzeuge gesehen zu haben. Einige Männer entschlossen sich daher, in den Nächten aufzupassen. Als sie Wache hielten, stießen sie auf eine an einem Rohr befestigte Tafel mit der Aufschrift »Roma zurück nach Indien«. Wahrscheinlich wollten sie die Tafel entfernen und lösten dadurch den Zünder des Sprengsatzes aus. Die Wucht der Detonation war so groß, dass die Männer auf der Stelle starben. Vermutungen, wonach die Männer Opfer eines rassistischen Terroraktes geworden sind, bestätigten sich, als am 6. Februar eine weitere Bombe detonierte und ein Bekennerschreiben gefunden wurde. Das Oberwarter Attentat gilt als der folgenschwerste innenpolitisch motivierte Anschlag in Österreich. Zu dem Attentat bekannte sich eine Neonazi-Gruppierung. Der Neonazi Franz Fuchs wurde zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Er verübte in der Haft Selbstmord. Ob Franz Fuchs wirklich als Einzeltäter handelte, was dieser immer bestritt, bleibt bis heute umstritten. Wir erinnern an Horst Pulter. Horst Pulter wurde in der Nacht zum 5. Februar 1995 im Stadtpark von Welbert in Nordrhein-Westfalen erstochen. Eine siebenköpfige Gruppierung von Neonazis traten auf den 65-jährigen Obdachlosen ein, der auf einer Parkbank schlief. Der 22-jährige Peter D. verletzte Horst Pulter mit einem tödlichen Messerstich. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal bezeichnet diese Tat als menschenverachtend und kaltblütig. Im November 1995 verurteilte das Jugendschöffengericht Mettmann 6 Angreifer wegen Körperverletzung zu Freiheits- und Bewährungsstrafen. Den Haupttäter Peter D. verurteilte das Schwurgericht Wuppertal im Dezember 1995 wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu 10 Jahren Haft. Horst Pulter wird bis heute nicht als Todesopfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Frank Böttcher. Am späten Abend des 8. Februar 1997 wurde der 17-jährige Punk Frank Böttcher von einem gleichaltrigen Nazi-Skin in Magdeburg unter anderem durch einen Messerstich tödlich verletzt. Zuvor hatte der Schüler eine durch seine Hausratte zugefügte Bisswunde im Krankenhaus im Stadtteil Neu-Olvenstedt behandeln lassen. Bereits auf dem Hinweg mit der Straßenbahn war er von 3 Nazi-Skins angepöbelt und beleidigt worden. Auf dem Rückweg trat ihm ein 17-jähriger Nazi-Skin 100 Meter vom Krankenhaus entfernt an der Endhaltestelle der Linie 4 mit Springerstiefeln gegen seinen Kopf. Dann stach er ihm 7-mal mit einem Butterfly-Messer in den Rücken. Gegen 4 Uhr morgens fanden Passanten den blutüberströmten Punk auf dem Bürgersteig. Eine Stunde später starb Frank Böttcher auf der Intensivstation an einem der Stiche sowie an einem der Tritte gegen seinen Kopf. Frank Böttcher wird seit 2009 offiziell als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt.
Ja, wenn man diese vielen Namen hört, dann vergisst man manchmal, dass hinter jedem dieser Namen natürlich auch ein Mensch steht. Ein Mensch, dem wegen rechter Gewalt ein längeres Leben verwehrt blieb. Wir müssen meiner Meinung nach alles dafür tun, rechte Gewalt zu verhindern und uns natürlich auch dagegen einzusetzen. Deswegen kommen wir zum Abschluss dieser Ausgabe der Antifa-Nachrichten nun zu den Veranstaltungshinweisen, bei denen ihr euch persönlich gegen Faschismus von rechts stark machen könnt. Trotz eines Verbotes organisiert die ungarische extreme Rechte jedes Jahr eine internationale Gedenkveranstaltung an den Ausbruch von deutschen und ungarischen Soldaten, die 1945 in der Burg von Buda eingeschlossen wurden. In diesem Jahr ruft die Autonomia Ungarn dazu auf, diese offen rassistische und antisemitische Veranstaltung zu besuchen. Für alle, die auch international ein Zeichen gegen rechts setzen wollen, beginnt am 11. Februar um 11 Uhr auf dem Wiener Torplatz in Budapest die Gegendemonstration. Am 10.2. veranstaltet die Junge Alternative in Berlin eine Kundgebung unter dem Deckmantel gegen den Krieg in der Ukraine. Ihre Forderung dabei ist es, deutsche Panzer in Deutschland zu behalten, um sie selbst nutzen zu können. Der Jungen Alternative geht es also dabei nicht darum, sich gegen den Krieg stark zu machen, sondern Nationalismus und faschistisches Gedankengut zu verbreiten. Die Northeast Antifa will sich ganz klar gegen diese nationalistische Propaganda positionieren und rufen deshalb zum Gegenprotest auf. Dieser startet am Freitag, den 10.2. von 14 bis 16 Uhr in Berlin am Alexanderplatz beim Haupteingang zum Galeria Kaufhof. Außerdem ist es ja auch immer noch Februar, wenn ihr es nicht mitbekommen habt. Also auch immer noch Black History Month. Und es gibt genau wie letzte Woche sehr viele Veranstaltungen zu diesem Anlass im Raum Halle und Leipzig, die jetzt diesen Rahmen einfach komplett sprengen würden. Darum möchten wir auf den Planlos-Kalender verweisen, in dem alle Veranstaltungen zu finden sind. Diesen erreicht ihr unter planlos-leipzig.de. Und das war's jetzt auch schon wieder mit den Antifa-Nachrichten zum 9.2.2023. Ich verabschiede mich. Bleibt stark. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?